Für die den Mann auf meiner linken Seite noch nicht kennen, es ist Benjamin Hoffmann, Ältester hier in der Gemeinde, wird heute das Wort austeilen, er wird predigen. Ich sage nur eins, ein Mann voll Leidenschaft für die Sache Jesu. Sei gesegnet, Benny. Amen.
Alle, die hier unterwegs wart, im Urlaub oder etwas anstrengenderen Urlaub, für die, die im Einsatz waren. Danke für euch, die in Rumänien unterwegs waren. Es waren viele. Ihr seid wieder da. Ich habe viele schöne Bilder von euch gesehen. Und es ist gut, was ihr alles dort erlebt habt, was ihr investiert habt und was ihr aber auch mit zurückgebracht habt. Es ist gut, wenn wir als Familie ganz nah beisammen sind und wenn wir jetzt auch wieder neu durchstarten. Ja, das Gebet heute Morgen für die Schüler, für die Lehrer, für die Pädagogen, alle, die jetzt wieder was Neues beginnen. Für dich ist auch der Morgen, der Montagmorgen ist für dich auch ein neuer Tag und darfst auch immer wieder neu durchstarten und nimm das für dich genauso mit. Wir sind ja gerade dabei, dass wir uns ein paar Personen anschauen und nachdem der Hans letzte Woche Jesus als Person genommen hat, dann ist es jetzt schwierig, noch jemand zu finden, der noch mehr zu uns spricht. Ich glaube, das müssen wir gar nicht. Ja, Jesus ist da auch völlig entspannt, wenn wir auch über andere sprechen. Und er war viel mit seinen Jüngern unterwegs. Und ich werde heute nochmal über einen von seinen Jüngern sprechen. Ihr kennt ihn alle. Es ist der Johannes. Er hat ihn berufen mit Petrus, Jakobus und Andreas als einer der Ersten. Und er hat viele Sachen sehr hautnah miterlebt, weil er auch in einem kleineren Kreis dabei war, den Jesus an manchen Stellen mitgenommen hat, wo nicht alle dabei waren. Und wir wollen uns einfach anschauen, an dieser Person Johannes, was auch für unser Leben und für unseren Alltag, für das, was für uns vor uns steht, relevant sein kann. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns offenbarst, was du mit uns vorhast, dass du jedem Einzelnen heute Morgen etwas mitgibst, was unser Leben verändert, was für uns lebensverändernd ist, wirklich erneuernd ist, verändernd ist. Herr Jesus, was uns prägt und was uns näher zu dir führt und näher bei dir hält. Amen. Ich war heute Morgen so begeistert im Lobpreis, weil ich gemerkt habe, wie Gott wirklich unser Herz anrührt. Wie ich gemerkt habe, wie Gott wirklich auch in die Tiefe zu uns hineinsprechen will. Und ich habe das für mich empfangen. Und ich lade euch ein, dass ihr das wirklich auch tut, dass ihr euer Herz aufmacht, immer wieder neu von Jesus auch Dinge zu empfangen. Bevor ich anfange, ich habe morgens immer so eine kleine Runde, die ich spazieren gehe, so eine halbe, dreiviertel Stunde für mich. Und das ist eigentlich so meine Gebetszeit. Und dann habe ich einen Spruch gelesen vor anderthalb Wochen auf Facebook und da hat jemand geschrieben, oder war so ein Bild, und da hat saß jemand in der Kirche und sagt zu Gott, ich kann dich gar nicht hören. Und dann so eine Sprechblase von oben, ja, du redest auch ständig. Ja. Das hat mich schon getroffen irgendwie, habe ich gedacht, Mensch, ja, vielleicht ist manchmal die Zeit auch dran, einfach zu hören. Und ich bin eine Dreiviertelstunde gelaufen an diesem Morgen und ich habe keinen Ton gesagt und es war echt schwer. Weil ich habe so meine Sachen, die ich gerne einfach vor Gott bringe und die ich bewege. Und er hat mir am Anfang gesagt, lass mich, ich weiß es schon alles. Ja? Dann dachte ich, ja, aber ich, ja, ist okay. Und dann bin ich gelaufen und Gott hat mir eins nach dem anderen einfach gezeigt. Er hat mir so viele Dinge gezeigt, so viele Wahrheiten, die er mir einfach für mich persönlich ins Herz gelegt hat. Und ich wollte immer drauf reagieren und wollte immer sagen, danke Gott. Und dann lass uns, und er sagt, nein, lass, es geht weiter, hör zu. Es war so genial. Ich möchte euch ermutigen, war es einfach ein kleines Zeugnis von mir. Lasst euch ermutigen, auf Gott zu hören. Weil wer zuhört, der kann was lernen und es bringt einen weiter. Gott hört unsere Gebete und er liebt es, wenn wir beten. Es war jetzt keine Aufforderung, dein Gebet zur ganz stillen Zeit zu machen und nie wieder deine Sachen auch vor Gott zu bringen. Aber ich habe gelernt, für mich an diesem Moment, dass diese andere Seite des Hörens vielleicht manchmal etwas unterbeleuchtet ist von uns. Genau. So, jetzt gehen wir zum Johannes. Es war mir wichtig, das jetzt euch auch noch mitzugeben. Johannes in der kleinen Runde, auch mit dem Petrus und dem Jakobus, erlebt er Momente mit Jesus, die wir alle gern erlebt hätten. Die Verklärung auf dem Berg, wo Jesus offenbart wird, wo Jesus dasteht in seinem ganzen Glanz und seiner ganzen Herrlichkeit, dass die Jünger sagen, komm, lass uns Hütten bauen. Hier müssen wir bleiben, nirgends anders gehen wir mehr hin. Ja, und die Realität war aber, es ging wieder runter vom Berg, ihnen kamen die Menschenmengen entgegen und haben gesagt, betet für uns. Ja, so oft geht's für uns manchmal auch so. Wir sind in der Gegenwart Gottes, erleben ihn, er offenbart sich uns und doch steht der Alltag schon wieder vor der Tür. Gell? Geht's vom Berg runter und wieder hinein in unseren Alltag, in die Herausforderungen. Er war dabei, als das Mädchen auferweckt wurde, als auch hier Jesus nur den kleinen Kreis von diesen dreien mit hineingenommen hat, wo er das Mädchen auferweckt hat. Hey, ist es nicht schön, wenn du mit Jesus in einem ganz besonderen Moment dabei bist, wo er ein Wunder tut, das dich anspricht und berührt, wo du merkst, hier ist der Gott, der wirklich das Leben in der Hand hält. Ist für dich Gott der Gott des Lebens? Wir sagen immer von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir heute Morgen auch im Lobpreis bewusst geworden, für Gott ist es auch, Jesus kam in diese Welt und er ist für uns gestorben. Aber Jesus kam vom Leben, durchs Leben, ins Leben. Der Tod hat ihn nie beherrscht. Der Tod hatte nie Anrecht an ihm. Unser Gott ist ein Gott des Lebens. Wir haben heute Morgen gesungen, unser Gott ist auferstanden. Was hätten wir für eine Hoffnung, was hätten wir für einen Glauben, wenn wir keinen lebendigen Gott hätten? Und Johannes ist Zeuge geworden von diesem Leben. Von diesem Leben, das den Tod überwindet und wo der Tod kein Anrecht mehr hat. Und eine Geschichte, die mich auch ein Stück weit dazu geführt hat, über den Johannes zu sprechen, war, Johannes war auch in einer ganz besonderen Beziehung nochmal mit dem Petrus und das kommt am stärksten im Johannesevangelium auch raus, wo man merkt, wie diese zwei Freunde richtig eng miteinander unterwegs waren. Zum ersten Mal fällt es auf, als Jesus die beiden losschickt und ihnen sagt, richtet ihr das Passahlamm. Geht ihr zwei los? Ja, sie waren in Jerusalem und jetzt geht dann richtig die Post ab. Und Jesus sagt es auch seinen Jüngern, jetzt kommt die Zeit, wo ich verherrlicht werde, wo der Vater sich durch mich verherrlicht und wo auch der Vater dann durch das, was ihr seht, durch mich verherrlicht wird. Und er schickt die zwei los und sie richten alles hin und es kommt zu diesem letzten Abendmahl. Und es beginnt für den Johannes eine Zeit, in der er erkennt, ohne Jesus geht es nicht. Das ist mir so bewusst worden. Wenn man jetzt hier im Johannesevangelium liest, wie er selber das schreibt, wie er das wahrnimmt, dann merken wir, Johannes hat erkannt, ohne Jesus geht es nicht. Und wenn ihr diese Kapitel lest, lest gerne mal nach Kapitel 13 bis 21 dann, wie nah der Johannes Jesus war. Er ist ihm nicht mehr von der Seite gewichen. Er hat all das mit durcherlebt und es beginnt mit der Fußwaschung, es beginnt mit dem, dass Jesus sich offenbart als der, der sagt, ihr müsst euch mit mir gemeinsam zu Diener machen, untereinander, damit ihr eure Größe auch entdecken könnt. Jesus sagt in Kapitel 13, Vers 15, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Das sagt er nach der Fußwaschung. Und das ist so ein Punkt. Die Jünger haben erkannt, Jesus ist unser Beispiel. Jesus ist der, an dem wir uns ausrichten. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, lag direkt neben ihm zu Tisch. Johannes lag direkt neben ihm. Und als Jesus gesagt hat, einer von euch wird mich verraten, da geht's wieder weiter. Und ich merke da, an der Stelle habe ich gemerkt, hey, das ist nicht nur einmal, dass der Petrus und der Johannes zusammen so eine Fehde hatten, so freundschaftlich, sondern das zieht sich immer durch kleine Geschichten durch. Und der Petrus sagt, hey Johannes, frag ihn mal, ich würde es gern wissen. Ja, wer ist denn? Und es geht weiter, dass Jesus dann in Vers 21 sagt, jetzt wird die Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar. Wir bewegen uns hier innerhalb von weniger Tage, wo der Johannes von Jesus immer wieder hört, ich werde gehen, jetzt ist die Zeit gekommen, aber er hört auch immer wieder, ich bin euer Beispiel. Bleibt bei mir, bleibt nahe bei mir, hört zu, lernt von mir. Und ich glaube, das ist ein Spannungsfeld, wenn Jesus dir sagt, ich gehe bald, aber bleib ganz nah bei mir. Ja, schwierig. Und der Johannes, ich glaube, der hat versucht aufzusaugen, aufzunehmen, was er nur konnte. In Vers 16, in Kapitel 16 lesen wir auf einmal, wie Jesus schreibt, ihr werdet Druck bekommen, wenn ich nicht mehr da bin. Es wird für euch eine herausfordernde Zeit kommen. Ja, es ist, ihr geht durch unsichere Zeiten. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt sogar die Zeit, wo man euch töten möchte. Sie werden euch das antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Und er berichtet dann auch von dem Beistand. Also der Johannes wusste ganz genau, was kommen wird. Es wird Druck in dieser Welt geben, es wird Herausforderungen geben. Und ich glaube, der Johannes hat immer weiter und immer stärker versucht, das aufzugreifen. Jesus geht jetzt. Er macht jetzt die Ankündigung in dem Kreis seiner Jünger und sagt, ich werde jetzt zum Vater gehen. Ich bin schon bald nicht mehr da. Wo ich hingehe, könnt ihr mir nicht folgen. Und Petrus sagt, aber ich werde überall mit dir hingehen. Ich werde ganz nah bei dir bleiben. Und Jesus sagt, das kannst du nicht. Wo ich jetzt hingehe, dahin kannst du mir nicht folgen. Das ist so der Rahmen dessen, was jetzt passiert ist, bevor es hineingeht in die Geschichte, dass Jesus sich wirklich hingibt und dass er dann wirklich auch gekreuzigt wird. Und Petrus und Johannes waren in dieser Zeit gemeinsam unterwegs. Jetzt lässt sich Jesus verhaften. Jetzt waren seine Jünger bei der Fußwaschung, der Verräter, er wurde offenbar ja schon zur Tür rausgerannt, jeder wusste, okay, der Judas ist es, aber wie wird sich's denn äußern? Jetzt sind sie im Garten und Jesus wird verhaftet. Petrus zieht das Schwert, haut dem Mann das Ohr ab und dann auf einmal die Jünger auseinander. Jesus wird abgeführt und ist bei Pilatus. Und jetzt wird's für mich wirklich spannend. Jetzt wird auch das Johannesevangelium wirklich spannend, denn man muss verstehen, wer hat denn dieses Evangelium geschrieben? Es muss jemand geschrieben haben, der die ganzen Details dieser Geschichte kennt. Lest mal die Geschichte des Johannesevangeliums, genau diese Kapitel, mit der Frage, wer hat es eigentlich geschrieben? Wer weiß das eigentlich alles so genau? Ja, also der Johannes selber gibt sich ja nicht als Autor zu erkennen. Er spricht immer nur von dem Jünger, den Jesus besonders lieb hat. Und in allen Aufzählungen lässt er sich draußen. Aber wenn ihr das lest, dann merkt ihr, es kann nur der Johannes gewesen sein, der so nah an Jesus dran war. In all diesen Situationen, auch beim Petrus, um zu sehen. Er nennt hier bei jeder Anfrage, das hier hat er Philippus gefragt, das hier hat er Judas gefragt. Hier hat er Petrus das gemacht. Und so kann er ganz genau aufzählen, wer was wie wann gemacht hat. Und das nur aus diesem engen Kreis der 12. Und alle werden namentlich genannt, außer der Johannes. Und jetzt kommt Simon Petrus und noch ein anderer Jünger folgten Jesus. Mein Ausgangspunkt für diese Predigt. Dieser andere Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und konnte deshalb mit Jesus in den Palasthof hineingehen. Nur einer der Jünger ist mit Jesus in diesen Palast hineingegangen. In diesen Palast, wo jetzt alles passiert, wo es jetzt losgeht, wo jetzt die Geschichte beginnt. Und Petrus, steht hier in Vers 16, musste draußen vor der Tür stehen bleiben. Aber da kam der andere Jünger, der Bekannte des hohen Priesters, wieder zurück, verhandelte mit der Pförtnerin und Petrus konnte mit hineinkommen. Petrus kam aber nur bis in den Innenhof und stand dort am Feuer. Er konnte nicht weiter vor, der andere Jünger schon, weil er mit dem Hohepriester bekannt war. Und Petrus erlebt jetzt seine eigene Geschichte, das wissen wir ja. Er verleugnet Jesus dreimal und nachher kräht der Hahn. Das war seine Geschichte, mehr wissen wir über den Petrus nicht. Aber wir wissen viel mehr über den Johannes, der jetzt von diesem Dialog spricht, der hier läuft zwischen dem Pilatus und Jesus. Und jetzt überleg dir das, wenn du zuhörst, wie Jesus sich klein macht für uns. Jesus steht vor dem Pilatus und er macht keinen Hehl daraus, wer er ist. Der Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Er sagt, ja, ich bin es. Er gibt sich als König zu erkennen. Er gibt sich als der zu erkennen, dessen Königreich viel größer ist und er kein Problem hätte, die Situation einfach über den Haufen zu werfen. Ich könnte, wenn ich wollte, sagt Jesus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, mein Königreich. Und der Pilatus kommt auch ins Schwimmen. Und Johannes beobachtet das Ganze mit. Und es geht in den nächsten Tag hinein. Und ich denke mir, was für interessante Gespräche müssen das nachher gewesen sein zwischen Johannes und Petrus. Was hast du alles erlebt? Als Jesus angefangen hat, sich mit seinem ganzen Leben für uns einzusetzen. Hey, überleg dir mal, was die zwei erlebt haben. Die zwei waren es, die hinterhergegangen sind. Der Petrus hat an der Stelle persönlich vielleicht ein Stück versagt. Der Johannes hat versucht mitzubekommen, hat aber nicht eingegriffen. Konnte er wahrscheinlich gar nicht. Ja. Petrus hatte ja das Problem, dass er auch dem anderen das Ohr weggehauen hat. Ja. Und ein Verwandter von dem hat ihn beim Dritten, war der Dritte, der ihn angesprochen hat am Feuer und hat gesagt, du bist doch der. Und ich glaube, Petrus hat sich vielleicht sogar irgendwann aus dem Staub machen müssen, weil es für ihn zu heiß geworden ist. Es war für ihn eine heiße Situation dort. Das waren ja genau die Wache, mit der er sich vorher angelegt hat, wo Jesus gesagt hat, okay, lass mal. Aber Petrus wollte mit dem Johannes hinterher. Und ich finde diesen Detailreichtum, den der Johannes hier präsentiert, wirklich genial. Weil er uns wirklich zeigt, was Jesus getan hat. Wie Jesus sich völlig hingegeben hat für dich und für mich. Wie er zum Tod gegangen ist letztendlich, um uns das Leben zu bringen. Interessante Geschichten zwischendrin, die wir gar nicht wüssten, wenn nicht jemand davon Zeugnis gegeben hat. Ich finde zum Beispiel auch interessant, die Juden konnten ja nicht mit hinein in den Palast, sie hätten sich verunreinigt. Das heißt, die Verhandlung hat drinnen stattgefunden, offensichtlich mit jemand, der Jesus ganz nahe stand, aber ohne die Pharisäer, ohne die Sadduzäer, die ihn angeklagt hatten, denn sie mussten draußen bleiben. Sie standen vor dem Passafest und sie hätten sich verunreinigt. Also lesen wir immer wieder, Pilatus ging hinein, Pilatus kam heraus, Pilatus ging hinein, Pilatus kam heraus, weil er immer wieder mit Jesus gesprochen hat und dann wieder mit den Juden gesprochen hat. Aber jemand muss innen dabei gewesen sein und diese ganzen Details, die von dieser Verhandlung zwischen Pilatus und Jesus, wobei Jesus sehr defensiv ist, mitzubekommen. Der das erlebt hat, wie Jesus sich wirklich erniedrigt und sich völlig hingibt. Ja? Und interessant finde ich noch, als Pilatus das hörte, also beim letzten Mal, dann, bevor dann er nachgibt, sagen dann die Juden draußen, wo Pilatus fragt, was habt ihr gegen ihn? Sagen sie, er hat sich zum Sohn Gottes gemacht, selber. Er hat behauptet, er wäre das. Und dann steht hier, als Pilatus das hörte, geriet er erst recht in Panik. Also ihm war sowieso schon nicht so richtig wohl. Aber wenn wir wissen, was die damals in dieser Zeit für Verständnis hatten von den Göttern, ja, auch im römischen, auch im griechischen Umfeld, ja, zu wissen, oh hey, halt mal. Er hat mir vorher schon gesagt, dass er ein König ist. Jetzt sagen die alle auch noch, er behauptet, er wäre ein Sohn eines Gottes. Ja, und jetzt der Pilatus, ich glaube, jetzt hat er Stress gekriegt, ja, für sich auch. Was, wenn es tatsächlich ein Gott ist und ich fahre dem jetzt an Karre, was passiert dann? Ja, kommt es dann auf mich zurück? Habe ich dann ein Problem? Ja, und ihr kennt die Geschichte, es geht weiter. Sie wollen nicht Jesus frei haben, sondern sie wollen dann lieber einen wirklichen Verbrecher frei haben und sagen, Jesus soll hingerichtet werden. Es kommt der Befehl, dass Jesus hingerichtet wird. Und interessant, dass Johannes hier ein Stück weit abweichend schreibt, auch zu den anderen Evangelien. Er schreibt ein paar Sachen, zum Beispiel schreibt er ganz bewusst rein, und Jesus trug sein Kreuz alleine. Und er bestätigt am Ende seines Evangeliums mehrfach, dieser Bericht stammt von einem Augenzeuge. Was er sagt, ist zuverlässig und er weiß es, dass es wahr ist. Er bezeugt es, damit auch ihr zum Glauben findet, denn das alles geschah, damit die Vorhersagen der Schrift erfüllt würden. Also er gibt hier wirklich klar zu verstehen, auch ganz am Ende, nochmal, das war jetzt Kapitel 19, auch in Kapitel 21 nochmal, er gibt ganz klar zu verstehen, was ich hier berichte, das müsst ihr wissen. Ihr müsst wissen, dass sie das so zugetragen hat. Ihr müsst wissen, was Jesus bereit war zu bezahlen. Jetzt ist Johannes nachher als einziger Jünger Zeuge der Hinrichtung. Jesus sieht ihn neben seiner Mutter stehen. Und ich hätte auch diese Predigt, ich habe geschrieben, Johannes, ein Apostel und ein Freund. Ein Apostel, ein Berufener, ein Jünger Jesu, später zu einem der Leiter der Gemeinde geworden und aber auch ein ganz besonderer Freund von Jesus und ein besonderer Freund auch von Petrus und den anderen Jüngern. Aber ich hätte auch schreiben können, Johannes, der Jünger, dem Jesus seine Mutter anvertraut hat. Stark, oder? Stark, was hier passiert. Jesus, bevor er dann sagt, es ist vollbracht, das Letzte, was er macht, ist, dass er sagt, Frau, sieh dein Sohn, und er sagt, Sohn, sieh deine Mutter. Ja? Johannes und die Maria kommen in diese Sohn- und Mutterbeziehung, wo Johannes ab diesem Tag, so steht es hier drin, für sie sorgt. Und Johannes, seine Freundschaft, seine Fehde mit dem Petrus, sie geht weiter. Ja. Sie sind nachher zusammen, Jesus ist gestorben. Und was ist jetzt? Was passiert jetzt? Und jetzt kommt die Maria vom Grab zurück und sagt, es ist leer. Und diese Geschichte liebe ich. Jetzt muss ich schon gucken, die steht in der Apostelgeschichte. Ihr seid so leise, das ist gut. Sie hören also, was passiert ist. Das Grab ist leer. Und jetzt geht's los. Die wahrscheinlich Olympischen Spiele der damaligen Zeit. Die beiden Jünger brachen sofort auf und eilten zum Grab. Sie liefen miteinander los, berichtet hier der Johannes, also ich und der Petrus, wir sind los. Aber der andere Jünger, also ich, Johannes, war schneller. Ja? Finde ich so cool. Also ich war schneller als Petrus und kam zuerst an der Grabhöhle an. Er beugte sich aber vor und sah die Leinbinden da liegen. Petrus kommt etwas später, rennt dann aber dafür gleich rein ins Grab. Also echt schön, wie er das hier schreibt. Ja, wir rannten gleich los. Petrus und ich, aber ich war schneller. Ja, und als der Jünger da war, er spricht in der dritten Person, da kniete er sich nieder. Hey, aber der Johannes und der Petrus, sie waren die ersten Zeugen des leeren Grabes. Sie wussten, das Grab ist leer. Ob sie zu dem Zeitpunkt schon geglaubt haben, dass Jesus auferstanden ist und lebt, weiß ich nicht. Aber er hat sich ja kurze Zeit später ihnen offenbart. Und es ist doch genial, oder? Und ich glaube, in dieser Zwischenzeit, in dieser kurzen Zeit, dieser wenigen Tage, der Petrus und der Johannes, die haben einige spannende Gespräche geführt. Die haben einige spannende Gespräche geführt, wie zum Beispiel, ich habe tatsächlich den Herrn 3-mal verraten, Johannes. Ich habe ihn 3-mal verraten. Was würde ich drum geben, wenn ich ihn nochmal sehen könnte und ihm sagen könnte, wie leid mir das tut? Hey, wie schwierig, oder? Wie schwierig, wenn du das nicht mehr ändern kannst. Und interessanterweise, Jesus gibt dem Petrus die Chance. Und sie sind gemeinsam auf dem See und fischen die Jünger oder einige von ihnen. Und was passiert? Sie sehen am Ufer einen Mann stehen. Johannes erkennt als erstes, wer es ist. Und was macht er? Er geht zu Petrus. Und er sagt, Petrus, es ist der Herr. Er gibt dem Petrus die Chance, als erster dort zu sein. Warum? Ich glaube, er wusste um das Herz von Petrus, dem das wirklich leid tat. Und dann geht er zum Petrus und sagt, Petrus, es ist der Herr. Petrus springt raus, schwimmt ans Ufer und hat seine Zeit mit Jesus, was auch immer sie zusammen gesprochen haben. Aber merkt ihr, was für eine tolle Freundschaft auch hier zwischen den Jüngern geherrscht hat? Dass man miteinander die Dinge besprochen hat, dass man miteinander gegangen ist. Petrus und Johannes nach diesem Ganzen sind nachher gemeinsam unterwegs und gehen hoch zum Tempel. Da sitzt dieser Mann von Geburt an krank und sie heilen ihn. Sie treten vor das Volk und sie predigen. Sie werden vor den Hohen Rat gezerrt und werden gefangen genommen. Sie sprechen voll Eifer, sodass die Leute, die sehen, sagen, wie kann das sein? Die sind so erfüllt. Die haben so eine Autorität. Die haben so eine Kraft. Merkt ihr, hier sind zwei Freunde unterwegs. Hier sind wirklich zwei Freunde unterwegs. Das ist das, was mir an diesem Johannes so gefallen hat. Es war nicht nur der Johannes, der nahe bei Jesus war und viel von Jesus aufgenommen hat, der die Geschichte gesehen, erlebt, niedergeschrieben hat, sondern es war ein Johannes, es war ein Jünger unter anderen Jüngern. Und das ist das, was mir heute Morgen so wichtig wird für uns. Wenn du sagst, ich will sein wie ein Johannes oder ich will sein wie ein Petrus, ich will sein wie einer, der mit Jesus geht und für Jesus steht, dann wirst du das nicht alleine machen können. Dann wirst du das nicht alleine machen können. Und der Johannes hat es nicht alleine gemacht. Er hat exklusive Zeiten gehabt, wo er vielleicht in der Verhandlung dabei war, wo er vielleicht unter dem Kreuz stand. Aber er wäre auch ohne einen Petrus und seine anderen Jünger an der Stelle nicht in der Position gewesen, weiterzugehen, weil sie haben viele Herausforderungen erlebt. Wenn wir die ersten Kapitel der Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, unter welchem Druck die Jünger nachher standen, was Jesus ihnen vorausgesagt hatte. Es werden herausfordernde Zeiten für euch kommen. Hey, und wie gut ist, wenn du in den herausfordernden Zeiten als Johannes mit einem Petrus stehen kannst oder als Petrus weißt, dass ein Johannes da ist. Petrus fragt Jesus auch noch so eine Geschichte zwischen den beiden. Jesus ist jetzt da am Ufer und Petrus ist zu ihm hingegangen und es kommt dreimal die Frage, liebst du mich? Nachdem das Thema durch ist, fragt der Petrus, was wird denn passieren? Ja, und Petrus kriegt schon eine klare Antwort von Jesus. Er sagt, du wirst das, was ich erlebt habe, das wirst du teilen. Du wirst so wie ich auch umkommen für die Sache. Wow, hart. Und wisst ihr, was passiert? Petrus dreht sich um. Und was entdeckt er? Ihr müsst mal lesen, was er an der Stelle entdeckt. Wer war direkt hinter ihnen? Hat schon wieder gelauscht? Petrus und Johannes unterhalten sich, wer schon wieder ganz nah? Aber Johannes war schon wieder hinter ihnen, steht dran. Ja? Und Petrus dreht sich um und fragt Jesus, und was wird mit dem sein? Hey, wow, da ist Freundschaft, oder? Da ist Miteinander. Jesus sagt dann, so nach dem Motto, das geht dich nichts an. Ja? Und wenn er noch lebt, bis ich wiederkomme, ist das nicht dein Problem. Ja? Aber hey, merkt ihr, diese Freunde waren als Freunde unterwegs. Sie waren nicht nur Jünger für eine Sache, sie waren nicht nur leidenschaftlich unterwegs, weil sie Jesus kennengelernt haben, der sich hingegeben hat, der sich hat schlagen lassen, der sich hat kreuzigen lassen und der auferstanden ist, schon wieder lebt, sondern sie waren als Freunde unterwegs. Und ich wollte euch eigentlich fragen, zum Abschluss, dreht euch mal nach links und rechts, hast du jemand neben dir, der unter dem Druck dieser Welt, unter den Herausforderungen dieser Welt und den Kämpfen dieser Welt, vielleicht auch für uns als Gemeinde, mit dir steht? Der Jesus auffragt, und wie wird's dem ergehen? Oder wie geht's dem? Hey, bringst du deine Freunde mit vor Jesus? Und bringst du Jesus mit in deine Freundschaften? Wir brauchen das, dass wenn wir gemeinsam miteinander gehen, wenn du und ich miteinander streiten für das Reich Gottes, dann können wir das nicht als zwei Einzelkämpfer, die nebeneinander herlaufen. Dann darfst du mir ganz sagen, ich habe den Herrn dreimal verraten. Und ich darf dir sagen, was ich nicht kapiert habe oder falsch gemacht habe. Und dann helfen wir uns zusammen. Dann stehen wir zusammen und dann werden wir gemeinsam vorwärts gehen. Und dann werden wir gemeinsam wie Johannes und Petrus vielleicht vor dem Hohen Rat enden oder im Gefängnis. Aber wir werden auch gemeinsam auftreten können. Und die Leute werden sagen, die haben aber eine Autorität und eine Kraft, die wir nicht kennen. Und werden erstaunt sein. Aber wenn du alleine gehst oder wenn ich alleine gehe, dann werden wir in diesen Herausforderungen straucheln. Dann wird es zu schwer für uns. Ja? Einer kann überwunden werden. Ja? Amen. Ein zweifaches Seil reißt nicht so leicht in zwei. Die Bibel ist eindeutig, dass Einzelkämpferzeiten die falschen Zeiten sind. Such dir die richtigen Leute an deiner Seite und lass dich dann mit hineinnehmen. Amen. Amen. Und wenn du sagst, ich kämpfe zu viel alleine, dann sei im Gebet für den guten Freund an deiner Seite. Und dann sei bereit, dich als guter Freund zu investieren, damit du gute Freunde bekommst, denn du brauchst sie. Ja? Geh in die Gemeinschaft hinein. Und auch wenn du leidenschaftlich für den Herrn kämpfst, wie der Petrus, vielleicht kommt der Fall, an dem es gut ist, dass du den Johannes zu deiner Seite hast. Vielleicht kommt er. Ja, lasst uns in die Woche gehen. Steht auf, wenn ihr möchtet, dann segne ich euch noch. Nicht mit meinem Segen, vielleicht mit meinen Worten. Aber Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns segnest und dass du mit uns gehst. Und wir danken dir, dass du uns berufen hast, deine Jünger zu sein, deine Kinder zu sein und zu gehen. Aber du hast uns in Gemeinschaft berufen. Dein Gebet für uns war, lass sie eins sein, so wie wir eins sind, der Vater und der Sohn. So sollen wir eins sein. Lasst uns eins sein, wenn wir gehen. Lasst uns eins sein, wenn wir kämpfen. Lasst uns eins sein, wenn wir mal auf die Nase fallen. Herr Jesus, segne du uns mit dieser brüderlichen, schwesterlichen Liebe, Freundschaften zu haben, Gemeinschaft zu haben, miteinander zu gehen und miteinander zu stehen. Dass wir Halt haben an unseren Freunden. Dass wir Halt haben durch unsere Mitstreiter. Segne uns hin in diese Gemeinschaft hinein. Baut Gemeinschaft. Ich segne euch für die kommende Woche, dass ihr Gemeinschaftsbauer seid. Dass ihr Freundschaftsbauer seid. Und dass ihr investiert in das, was diese Freundschaft nachher ja, lebendig macht. Seid gesegnet als Freunde für andere. Seid gesegnet als Mitjünger für eure Brüder und Schwestern. Seid gesegnet, dass ihr in der Kraft des Heiligen Geistes geht, wie auch Petrus und Johannes, und die Welt verändert. Seid gesegnet nicht zum Einzelkämpfer, sondern zum Team und zur Gruppe und zur Gemeinschaft. Herr Jesus, so bitten wir dich für uns als Gemeinde, für uns als deine Kinder, wenn wir jetzt gehen, dass du uns segnest, dass du uns ausrüstest und mit uns gehst. Wir freuen uns auf das, was vor uns liegt, und bitten dich, komm du mit uns. Seid gesegnet. Amen. Amen.